Ja, vielen Dank für die Vorstellung und vor allem auch für die Einladung zu der Tagung, die mich wirklich sehr freut. Ich möchte gleich mal beginnen. Also Sie haben mir schon vorgestellt, wozu ich forsche, und ich werde mich auch wirklich, ich habe das sehr wörtlich genommen, das Thema der Tagung, und werde mich an den Grenzen der Archiven bewegen und mit denen beschäftigen, weil für meine Frage, nämlich nach der Entstehung der Kategorie des Dokumentarischen, tatsächlich immer die Grenzbereiche der Archive produktiv waren und vor allem eher die institutionellen Grenzbereiche. Beginnen möchte ich jetzt aber mit einer sehr bekannten Dokumentarfotografie, der Fotografie Migrant Mother von Dorothea Lange. Die ist 1936 in Nipomo, Kalifornien, aufgenommen worden und seither unzählige Male abgedruckt, ausgestellt und in den verschiedensten Kontexten präsentiert worden. Vermutlich kennen die meisten die Fotografie. Sie ist ein sehr symbolisch aufgeladenes Bild und sorgfältig durchkomponiert und wurde daher auch meist als Einzelbild präsentiert und als künstlerisches Artefakt präsentiert und rezipiert. Ich gehe jetzt nicht auf die verschiedenen Deutungen ein, die dieses Bild im Laufe der Zeit erfahren hat, auch nicht auf die Fragen, die sich daran knüpfen, nach ästhetischen, transzendentalen, ethischen, sozialen und so weiter Aspekten. Das werde ich jetzt alles nicht tun, sondern ich möchte auf den Umstand hinweisen, dass es eigentlich kein Einzelbild ist, sondern Teil einer Serie. Denn Dorothea Lange hat 6 Fotografien gemacht, von denen sie 5 an ihren Auftraggeber, die Farm Security Administration, geschickt hat und quasi eingereicht hat. Die Farm Security Administration ist als Entstehungskontext dieser Fotografie für das Thema meines Vortrages sehr wichtig, weshalb ich sie kurz vorstellen möchte. Es handelt sich um eine US-amerikanische Regierungsorganisation, die 1935 als Resettlement Administration gegründet worden ist, 1937 dann in Farm Security Administration umgenannt worden ist und 1943 aufgelöst, beziehungsweise ist sie im Office of War Information aufgegangen. Sie hatte als Aufgabe, Sozial- und Infrastrukturmaßnahmen für die verarmte Landbevölkerung der USA zu entwickeln und umzusetzen. Wie allgemein bekannt ist, war in den 30er Jahren gab es ja Dürreperioden, Missernten, und vor allem durch die Industrialisierung der Landwirtschaft haben viele Landpächter und Landbesitzer ihre Lebensgrundlage und Arbeitsgrundlage verloren. Das heißt, eine starke Binnenmigration ist eingesetzt, eine Armut hat geherrscht, und die Farm Security Administration hat dann diverse Programme entwickelt, wie zum Beispiel kooperative Arbeits- und Wohnprojekte, Ausbildungsmaßnahmen und so weiter. Und um diese Maßnahme bekannt zu machen und gleichzeitig um ein Bewusstsein in der Bevölkerung zu schaffen für die Notwendigkeit dieser Maßnahmen, wurde eine eigene Photographic Section gebildet, die von Roy Stryker geleitet wurde. Diese Photographic Section sollte einerseits die Aktivitäten der FSA dokumentieren und andererseits ein fotografisches Archiv über die Formen des Landlebens des Zeitgenössischen in Amerika aufbauen. Dazu komme ich später. Interessant ist die FSA, also ich werde sie jetzt immer nur kurz FSA nennen, die offizielle Abkürzung. Interessant ist sie für meine Fragestellung vor allem deshalb, weil es sich dabei um eines der ersten fotografischen Projekte handelt, die ihre eigene Praxis explizit dokumentarisch genannt haben. Heute ist es sehr üblich, retrospektiv sehr viele fotografische Praktiken auch des 19. Jahrhunderts dokumentarisch zu nennen. Das haben ihre Zeitgenossen aber nicht getan, denn diese Kategorie ist eigentlich im großen Maßstab erst ab den späten 1920er Jahren und hauptsächlich dann in den 30er Jahren in Gebrauch. Darauf werde ich später noch zurückkommen. Jetzt möchte ich einmal die Verknüpfung der Konzeption, der spezifischen Konzeption von Dokumentarfotografie der FSA mit dem Aufbau eines fotografischen Archivs besprechen. Die von der FSA beauftragten Fotografinnen und Fotografen wurden in bestimmte Regionen der USA geschickt und bekamen Listen mit erwünschten Motiven, die sie fotografieren sollten, sogenannten Shooting Scripts. Zusätzlich waren sie aber auch angehalten, alles zu fotografieren, was auf ihr Interesse stieß. Und als Grundlage dafür erhielten sie Informationen über die kulturellen, sozialen, ökonomischen und politischen Belange der Region. Der Stryker, der Leiter der Behörde, empfahl ihnen Forschungsliteratur und erhielt ihnen teilweise sogar private Vorträge über die sozioökonomischen Zusammenhänge. Die Vorgehensweise der Dokumentarfotografinnen und Fotografen sollte sich also auf ein fundiertes Hintergrundwissen stützen und darin klar von zum Beispiel journalistischen, fotografischen Praktiken unterscheiden. Das sollte sich in den Fotografien auch selbst ausdrücken. Stryker betonte dies immer wieder, zum Beispiel in einem Zitat: "Our kind of photography is the adjective and adverb. The news picture is a single frame. Ours a subject viewed in series. The news picture is dramatic, all subject and action. Ours shows what's in the back of an action. It's a broader statement, frequently a mood, an accent, but more frequently a sketch and not infrequently a story. Die Aussage ist auch vor dem Hintergrund zu verstehen, dass genau zur gleichen Zeit in den USA die journalistischen Fotojournalismus eine neue Dimension und vor allem neue Ausformungen erfahren hat. Die großen illustrierten Magazine wie Life und Look sind entstanden, es wurden Bücher mit journalistischen Fotografien gedruckt und so weiter. Und Stryker wollte als Leiter der FSA die dort praktizierte Dokumentarfotografie ganz klar von diesen journalistischen Praktiken abgrenzen. Gleichzeitig stellte er aber die in der Behörde hergestellten Fotografien den Zeitungs- und Bildredaktionen auch zur Verfügung. Also es hat dann eigentlich einen großen Einfluss darauf genommen. Seiner Auffassung von Dokumentarfotografie nach sollte diese aber nicht einfach nur Sichtbares oder Ereignisse ablichten, sondern sie sollte Hintergründe darstellen und das Wesentliche eines Sachverhalts erfassen bzw. zur Geltung bringen. Und ein bedeutendes Mittel dafür war eben die Bildserie, die einen Sachverhalt komplexer und vielschichtiger darstellen kann. Und so ist beispielsweise eben auch die eben gezeigte Fotografie Migrant Mother eben nicht nur ein Einzelbild, das verschiedene Aussagen verdichtet oder das in konkreten Einzelpersonen so inszeniert, dass sie allgemeine Aspekte ausdrücken, wie Not, Verzweiflung, Armut, Fürsorge und so weiter und so fort und damit auch eine christliche Ikonografie dafür zu Hilfe nimmt, sondern sie ist eigentlich auch in einer Zusammenschau der fünf, also der insgesamt fünf anderen Fotografien zu sehen. Ich habe jetzt mal eine Zusammenstellung der ganzen Serie gemacht. Man kennt die Abfolge nicht, wie sie ursprünglich ins Archiv gekommen sind. Es gibt aber eine Eigenaussage von Dorothea Lange, dass sie sich sukzessive Florence Thompson, der Mutter, genähert hat. Deshalb wird sie meistens in dieser Abfolge gezeigt, also sie wird überhaupt nicht in der Serie gezeigt, aber im Archiv ist sie jetzt so archiviert, dass das als die erste Fotografie angegeben wird. Da sieht man noch relativ viel vom Kontext. Man erkennt das Camp, man erkennt genau dieses Zelt als Behausung. Man hat die Auffächerung der ganzen Familie durch die verschiedenen Familienmitglieder. Man hat noch die Möbel, den Besitz, man erkennt diese Sachen. In der zweiten Fotografie ist der Fokus schon stärker auf die Mutter und ihr Kind. Man erkennt aber trotzdem noch, dass es sich um ein Zelt handelt. Man erkennt ein wenig von dem Besitz, der hier schon reduzierter ist. Hier ebenfalls. Und hier ist dann auch nicht mal mehr die Behausung als eine Behausung zu erkennen, sondern es ist einfach ein Hintergrundstoff, dessen Funktion nicht mehr erkenntlich ist. Man kann das jetzt so als so eine teleologische Bildfindung interpretieren, hin zu einem Bild, das total verdichtet die zentralen Aspekte transportieren soll. Man kann es aber auch genau umgekehrt sehen, dass sich in der Serie der Kontext auffächert und ein wesentlich vielschichtigeres Bild gezeichnet wird. Was mir wichtig ist, ist, dass diese Serie eigentlich nie als Serie gezeigt wird, sondern dass sie nur im Archiv als Serie zu finden ist. Und das Archiv war aber ein Kernbestandteil der FSA und ihrer fotografischen Praxis. Denn Stryker begann den Aufbau der Photographic Section damit, alle vorhandenen fotografischen Aktivitäten im Rahmen der Behörden zu bündeln, zu zentralisieren und die Fotografien für alle Regierungstätigkeiten zur Verfügung zu stellen. Daneben wurden sie auch der Presse und Verlagen zugänglich gemacht. Sie mussten also strukturiert aufbewahrt werden und jederzeit auffindbar sein. Das Archiv war ein zentrales Mittel zur Erfüllung der dokumentarischen Aufgaben der Behörde. Anfang war es nach einem relativ schlichten System organisiert. 1939 wurde dann damit begonnen, schriftliche Hilfestellungen für die Benutzer und Benutzerinnen anzubieten, zum Beispiel Bildreportagen schon exemplarisch zusammenzustellen. Und 1942 wurde dann Paul Vanderbilt beauftragt, das Archiv grundsätzlich zu strukturieren und eine recht elaborierte Systematik zu entwickeln. Bereits ab 1937 war es aber die Aufgabe der Fotografinnen und Fotografen, nicht mehr nur die Maßnahmen der FSA und die gesellschaftlichen und ökonomischen Voraussetzungen dafür zu fotografieren, sondern Stryker weitete die fotografische Tätigkeit aus und setzte zum Ziel, eine umfassende Dokumentation des Landlebens in den USA zu erstellen. Es sollte eine visuelle Enzyklopädie des ländlichen Amerikas entstehen. So sollte aufgezeichnet und festgehalten werden, was bereits durch die Industrialisierung der Landwirtschaft im Verschwinden begriffen war. Das Archiv war also von einem zentralen Mittel des dokumentarischen Auftrags zu einem Zweck der dokumentarischen Praxis geworden. Ab nun wurden Motive und Themen nicht mehr nur von den Maßnahmen der FSA bestimmt, sondern auch vom Ziel der Vervollständigung dieses visuellen Archivs. Die darin gespeicherten Fotografien sollten so beschaffen sein, dass sie den Sozialwissenschaften und der Geschichtsschreibung als Dokumente dienen konnten. Daher waren Bildbeschriftungen, Orts- und Zeitangaben zu den Fotografien von Anfang an notwendiger Bestandteil und wurde auch von den Fotografen und Fotografinnen gefordert. Diese Metadaten sollten den dokumentarischen Charakter der Fotografien stützen. Diese Art der visuellen Bestandsaufnahme der eigenen Kultur und insbesondere ihrer im Untergang begriffenen Elemente mittels Fotografie verbunden mit dem Anspruch, wissenschaftlichen Forschungen dienen zu können, hatte in der britischen Survey-Bewegung einen Vorläufer. Ab den 1880er Jahren bis zum Ersten Weltkrieg wurden unter dem Überbegriff Survey-Bewegung jene Bestrebungen in Großbritannien zusammengefasst, die versuchten, materielle Reste der Vergangenheit, insbesondere der britischen Kultur, festzuhalten, indem sie sie fotografierten. Beispielsweise alte Gebäude, Kirchen oder auch Volksbräuche. Ich habe hier nur exemplarisch eine Fotografie mitgebracht, die eben so ein altes Gebäude zeigt. Die Survey-Bewegungen waren in Gesellschaften und Vereinen organisiert und wurde vorwiegend von Amateurfotografen betrieben. Es entstand ein Diskurs darüber, wie Fotografien beschaffen sein mussten, um diesen aufzeichnenden Charakter zu gewährleisten. So hieß es beispielsweise im British Journal of Photography 1908, die Fotografen hätten, Zitat, sich von allen in Ehren gehaltenen Ideen über Komposition zu trennen und sich damit zu begnügen, in einer schamlos realistischen und neutralen Weise von unbegrenzter Buchstäblichkeit fortzufahren. Zitat Ende. Die Aufnahmen sollten also möglichst scharf, detailreich und klar sein und ohne bildnerische Kompositionsprinzipien die einzelnen Elemente zum Beispiel undeutlich oder unkenntlich werden lassen würden. Damit war diese Art von Fotografie als Gegenentwurf zur piktorialistischen Fotografie aufgefasst, die gleichzeitig en vogue war und einen Anspruch auf künstlerische Gestaltung erhob. Sie zeichnete sich durch an Malerei orientierte Kompositionsprinzipien aus, eine individuelle Handschrift des Fotografen, eventuell auch Manipulationen am Bild und so weiter. Ich habe jetzt hier nur exemplarisch eine Fotografie von Clarence White, in der man hoffentlich gut sehen kann, dass das Abzielen auf malerische Effekte, also fast schon durch den Nebel evoziertes Chiaroscuro, die Details verschwinden lässt. Die Häuser sind nicht mehr sehr gut zu erkennen, also es sind ganz klar andere Ziele im Vordergrund. Das genauere Verhältnis von piktorialistischer Fotografie und der Fotografie der Survey-Bewegung hat Elizabeth Edwards, das ist ein relativ kompliziertes Verhältnis, hat sie sehr gut und sehr komplex ausgearbeitet, darauf kann ich jetzt nicht näher eingehen. Für mich ist jetzt hier an dieser Stelle wichtig, dass sie von zentraler Bedeutung für die Survey-Bewegung war, die Fotografie zu sammeln und aufzubewahren, denn sie wollten ja genau das Vergängliche überwinden und ein Festhalten schaffen. Gleichzeitig war das aber auch genau die größte Schwierigkeit, denn allein die Menge der so produzierten Bilder verunmöglichte ihre adäquate Aufbewahrung. Es gab kein zentrales Archiv und es gab zwar unterschiedlichste Überlegungen und Vorschläge, aber es gibt kaum strukturierte Maßnahmen zur Archivierung dieser Fotografien. Viele Fotografien sind verloren gegangen, die heute erhalten sind, sind in lokalen Archiven und Bibliotheken. Aus der Perspektive der Frage nach der Entstehung der Kategorie dokumentarisch für Bilder, also die Frage, die mich eigentlich immer umtreibt, ist jetzt vor allem interessant, dass die fotografische Praxis der Survey-Bewegung Record Photography genannt worden ist, während circa 20 Jahre später die nicht ganz unähnliche Fotografie, also jetzt im Sinne auf ihre Ziele, der FSA Documentary Photography hieß. Der Fotohistoriker Bowman Newmore stellte 1938 fest, dass die Verwendung des Wortes dokumentarisch im Zusammenhang mit Fotografie relativ neu sei. Und auch aktuelle Fototheoretikerinnen und Theoretiker setzen das Aufkommen der Kategorie dokumentarisch in den späten 20er und dann in den 1930er Jahren an, was ich eingangs schon erwähnt habe. Es scheint also einen Umschlag zu geben zwischen Record Photography und Documentary Photography, den diese Begriffsverschiebung markiert. Und betrachtet man nun die theoretischen Diskurse über die Gestaltung und Ästhetik der Fotografien und ihr Verhältnis vor allem zum Kunstkontext, dann finden sich auch signifikante Unterschiede zwischen Record Photography und Documentary Photography. Die Record Photography der Survey-Bewegung strebt ein Ideal der reinen Aufzeichnung bzw. möglichst klaren Ablichtung der Gegenstände an. Die Documentary Photography der FSA setzte sich davon dezidiert ab. Während die Record Photography möglichst alle Details aufnehmen und festhalten wollte, ging es der Documentary Photography der FSA um das Auswählen signifikanter Details, um das Herausschälen des Wesentlichen. Und Roy Stryker schrieb da zum Beispiel beispielsweise mit Edwin Locker in einem leider undatierten Manuskript, das ist ein längeres Zitat, The mass of social and vital data can be nothing more or less than an indiscriminate accumulation of details, which have to be submitted to a process of selection and organization before there is meaning. The documentarian either selects from recorded details or selectively records them. The first is the procedure of the archivist, the second of the artist. We are not concerned with the assemblage of ready-made documents, nor are we concerned with the promiscuous chronicling in which there is always a possibility of unconscious documentation. The news photographer will do much of that, if only because he is generally a sort of human tripod setting up wherever the purveyors of news discover some fresh stock. The true perception of significant details, most of which are hidden in the commonplaces of life, is the job we have at hand. The documentary photography makes more than mere records of the superficial. Also, through the mechanical nature of his medium, he is confronted with what Lewis Mumford calls the determinism of the object. He can, by careful selection of viewpoint and skillful usage of light, impart the actuality of the material which is before the camera. He must be able to discern the meaning of that may be hidden in a commonplace situation. Stryker betont hier also, dass es nicht um die reine Aufzeichnung von Erscheinungen geht, sondern um das Erkennen und die entsprechende Auswahl und Anordnung signifikanter Elemente. Seiner Auffassung nach ist Documentary Photography more than mere records. Diese Konzeption des Dokumentarischen klingt beinahe wie eine Antwort auf die Konzeptionen, auf die Darstellungspraktiken, wie sie von der Survey-Bewegung betrieben wurden und die um die Jahrhundertwende eine unüberschaubar gewordene Menge an Aufzeichnungen und Daten hervorgebracht hatte. Geht man nun der begrifflichen Markierung dieses Umschlags von einer rein aufzeichnenden zu einer auswählenden Darstellungspraxis nach, führt einen die Begriffsgeschichte des Dokuments an die Schnittstelle von Archiven und Bibliotheken und damit eben an einen Grenzbereich von Archiven. Und da eine Kategorie ja immer aus einem Zusammenspiel von Praktiken und Begriffen entsteht, möchte ich jetzt kurz eine Begriffsgeschichte des Dokuments skizzieren. Das Wort Dokument leitet sich von lateinisch Documentum ab, das übersetzt Lehre, Beispiel oder Lektion bedeutet und alles bezeichnet, was dem Unterricht dient. Im Verlauf des 18. Jahrhunderts bildete sich jene Bedeutung des Begriffes heraus, die uns heute meist als die ursprüngliche erscheint, nämlich die Bezeichnung von Schriftstücken zum Beweis einer Tatsache. Als zentralen Grund für diese Bedeutungsverschiebung führte Kulturwissenschaftler Nils Lund die Entstehung der Staatsbürokratien in Europa seit dem 17. Jahrhundert an. In diesem wurden zuvor mündlich getroffene Vereinbarungen, Regelungen, Absprachen etc., vor allem in Rechtsfragen, durch schriftliche Aufzeichnungen ersetzt. Dokumente in Form von Schriftstücken gewannen an Bedeutung, sie bekamen die Funktion von Beweisen und Authentizität wurde erstmals zu ihrem zentralen Eigenschaft. Die Bedeutungsebene der Informationsvermittlung blieb aber weiterhin in dem Wort enthalten. Im 19. Jahrhundert wurde diese Verengung des Dokumentbegriffs auf Schriftstücke dann sukzessive wieder erweitert. Dafür waren mehrere Faktoren ausschlaggebend, unter anderem die sich seit dem späten 18. Jahrhundert verändernde Wissenschaftskultur, in der vor allem empirische Beweise an Bedeutung gewannen. Der Nachvollziehbarkeit sollte durch Aufzeichnungen gewährleistet werden, die unterschiedliche Formen annehmen konnten. Es wurden zahlreiche Apparate und Techniken entwickelt, um solche Aufzeichnungen herstellen zu können. Und Film, Fotografie, Wachswalzen und so weiter sind jetzt nur ganz wenige davon. Die zentrale Neuerung dieser Aufzeichnungsverfahren war deren Indexikalität und die bis heute oft noch als das Kernmerkmal dokumentarischer Darstellungen angesehen wird. Darüber hinaus dienten sie aber auch als Speichermedien und selbst auch als Reproduktionstechniken. Ein weiterer Faktor, der jetzt wichtig ist, war die Industrialisierung und Technisierung, die selbst wieder neue Textsorten wie Patentschriften, Statistiken, Industriekataloge und so weiter hervorgebracht hat. Es kam also zu einer Pluralisierung an schriftlichen und materiellen Medien, welche die Funktionen von Wissensvermittlung und von Belegen vereinten. Das führte zu einer Ausweitung des Dokumentbegriffs. Als Dokumente wurden nun nicht mehr nur Schriftstücke zum Beweis einer Tatsache bezeichnet, sondern jede Form materiell fixierten Wissens, das der Konsultation, dem Studium oder als Beweis dienen kann. Die so enorm angestiegene Menge und Vielfalt an Dokumenten bzw. Repräsentationen des Wissens ließ nun ein neues Arbeitsfeld entstehen, die Dokumentation. Und dieser Begriff ist tatsächlich ein Neologismus um diese Zeit. Um die Jahrhundertwende kam es an der Schnittstelle von Bibliotheken und Archiven zu Bemühungen, die verschiedenen Textsorten und Medien nicht mehr nur zu sammeln, sondern auch deren Inhalte zu erschließen. Denn bereits gegen Ende des 19. Jahrhunderts schien die Fülle an Informationen für den einzelnen Menschen nicht mehr überblickbar. Die neuen Medien der Speicherung, Reproduktion und Distribution von Wissen und Daten generierten eine Unmenge an Informationen und gleichzeitig boten sie aber auch das Potenzial zur Lösung dieses Problems. Denn nun konnten die Informationsträger leichter zerteilt, neu zusammengestellt und vor allem beliebig verbreitet werden. Diese Behandlung sollte zur grundlegenden Vorgangsweise der Dokumentation und zur Erschließung von Wissensbeständen werden. Entstanden war die Dokumentation aus den bibliografischen Abteilungen wissenschaftlicher Gesellschaften, die die Aufgabe hatten, die zunehmende Zahl wissenschaftlicher Publikationen und Periodika zu erschließen. So hieß auch das Institut, das gemeinhin als die Gründungszentrale des Begriffs und der Praxis der Dokumentation angeführt wird, Institut International de Bibliographie. Es wurde 1895 von Paul Otley und Henri Lafontaine in Brüssel gegründet und setzte sich nichts weniger zum Ziel, als das Wissen der Welt zu bündeln und zugänglich zu machen. Die Historikerin Monika Domann arbeitete heraus, dass sich die Dokumentation durch die aktive Behandlung des Materials von Bibliotheken und Archiven abgrenzte. Sie schreibt, Zitat, Schriftstücke, Bildmedien und Tonmaterial waren in den Augen der sogenannten Dokumentalisten nur Rohmaterial. Um sie in Dokumente zu verwandeln, mussten sie zunächst verarbeitet werden. Zitat Ende. So sammelten die Dokumentationsstellen beispielsweise nicht nur Publikationen, sondern erstellten auch Abstracts der einzelnen Beiträge und erschlossen so deren Inhalt. Durch die neuen Reproduktionstechniken wie Fotokopie oder Mikrofilm konnten Bücher, Zeitschriften und so weiter in einzelne Einheiten zerteilt werden, neu zusammengestellt und rekontextualisiert werden. Das wohl bekannteste Beispiel, was auch viel praktiziert wurde, ist der Zeitungsausschnitt. In diesem Zusammenhang wurden auch Bilder zu einzelnen Informationseinheiten und damit zu Dokumenten. Ich lasse jetzt das ganze komplexe Prozedere der Dokumentation von damals weg, weil das jetzt zu weit führen würde. Da gibt es aber Studien dazu. Ich fasse es nur zusammen, dass der wesentliche Bestandteil dieser Formen der Behandlung von Informationsträgern zur Erschließung ihres Inhalts die Selektion signifikanter Elemente war. Und so ist auch zu erklären, dass Stryker in dem vorhin zitierten Text die Auswahl aufgezeichneter Details als Methode des Archivars bezeichnete. Also nicht nur das prinzipielle Auswählen, wie wir es jetzt schon hatten, sondern das sehr viel gezieltere zum Erschließen des Wissens. In Relation dazu sah er das selektierende Vorgehen im Aufzeichnungsprozess selbst, also in der Herstellung, als künstlerischen Prozess. Um das Wesentliche einer Situation festzuhalten und darzustellen, sollte der Dokumentarfotograf oder die Dokumentarfotografin mittels Auswahl der Perspektive, der Belichtung, der Lichtregie und so weiter signifikante Elemente ins Bild setzen. Also es gibt eine Analogie in der Erschließung von Informationen durch die Auswahl des Signifikanten in der Dokumentation zu der Auswahl des Signifikanten in der Dokumentarfotografie, aber durch bildkünstlerische Mittel. Und so schrieb Stryker beispielsweise, Zitat, It is necessary to master all the art of the pictorial photographer before you can start out to produce consistency in the documentary field. Und die eingangs gezeigte Fotografie Migrant Mother ist so ein überdeutliches Beispiel dafür, dass bildkünstlerische Gestaltungsmittel dafür eingesetzt wurden, um den Kern einer dokumentarischen Situation herauszuschälen. Ich gehe jetzt nicht auf den Zusammenhang mit politischer Propaganda ein, der einen hier natürlich sofort anschreit, weil es sehr komplex werden würde. Also es steht zur selben Zeit, die Mechanismen der Massenmedien werden erforscht. Das müsste man jetzt alles darlegen. Das möchte ich jetzt aber nicht machen, sondern mich auf das Argument konzentrieren, dass das Kernmerkmal explizit dokumentarisch genannter Bilder das Herausstellen des Wesentlichen eines Sachverhalts durch den bewussten Einsatz bildkünstlerischer Gestaltungsmittel war. In der Documentary Photography sind also im Unterschied zur Record Photography künstlerische Gestaltungsmittel genuine und explizit benannte Bestandteile. Wie ich mit der Darstellung der Begriffsgeschichte des Dokuments zu zeigen versucht habe, steht die Auswahl signifikanter Elemente zur Erschließung der Wirklichkeit in der Dokumentarfotografie im Zusammenhang mit der Vorgehensweise der Dokumentation zur Erschließung von Wissen. Die Einführung der Bezeichnung dokumentarisch markiert also einen Wechsel in den Darstellungspraktiken, der mit den Entwicklungen in Archiv- und Bibliothekswesen konform geht. Die Abkehr von scheinbar bloß mechanisch generierten Bildern hin zu einer bewussten Gestaltung von Bildern eben mittels dieser künstlerischen Techniken brachte eine neue Kategorie für Bilder. Gleichzeitig ermöglichten die Entwicklungen in Archiv- und Bibliothekswesen, dass Bilder als eigenständige Repräsentationsformen des Wissens behandelt wurden und so eben als Dokumente fungieren konnten. Aus dieser von mir beispielhaft vorgenommenen Analyse der Konzeption der Dokumentarfotografie der FSA wird aber auch ersichtlich, dass sich die Kategorie dokumentarisch eben nicht zur Abgrenzung von künstlerischen Darstellungsweisen etablierte, sondern ganz im Gegenteil unter Einbeziehung künstlerischer Elemente und als Überschneidungsraum von künstlerischen und nicht künstlerischen Bildpraktiken. Ich habe das jetzt wirklich nur exemplarisch an dem Beispiel der Survey-Bewegung und der FSA skizziert. Da gibt es natürlich jetzt viele Fälle, die dafür relevant sind, aber für die bessere Nachvollziehbarkeit habe ich mich jetzt auf dieses eine konzentriert. Mit dieser These, dass das Dokumentarische einen Überschneidungsraum von künstlerischen und nicht künstlerischen Bildpraktiken benennt, widerspreche ich dezidiert den gängigen Fototheoretikerinnen und Theoretikern wie Abigail Solomon-Godot, Tim Stahl, Susanne Holzbach und so weiter, die die Einführung der Kategorie dokumentarisch mit der Anerkennung der Kunstfotografie begründen. Sie gehen davon aus, dass davor alle Fotografien dokumentarisch aufgefasst worden wären, sie das explizit noch als sowas zu benennen, wäre eine Tautologie gewesen und erst die Etablierung der Kunstfotografie, die sich ungefähr in den 20er Jahren vollzogen hat, die hätte aus dem Bestehenden eine eigene Kategorie werden lassen. Die fotografische Praxis der Survey-Bewegung ist jetzt nur ein Beispiel dafür, dass es schon eine Begrifflichkeit gegeben hat, diese Praxis zu benennen, nämlich Record Photography, also dass es nicht eine Neuerfindung gebraucht hat. Es bedurfte keine Abgrenzung, sondern ganz im Gegenteil, es brauchte eine Kategorie, die diese Verbindung von künstlerischen und dokumentarischen und außerkünstlerischen, jetzt habe ich selber den Fehler gemacht, von künstlerischen und nicht künstlerischen Praktiken ermöglicht und benennt. Die aufgebaute Dichotomisierung wird sozusagen von einer früheren Praxis in der Fototheorie heute noch übernommen. Und wird sozusagen für meiner Meinung nach nicht zeitadäquat umgesetzt, sondern die Kategorie dokumentarisch ist genau zum Unterlaufen dieser Dokumentarisierung. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.